Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zur 300. Folge des Investor Stories Podcast und dabei einer meiner ersten Gäste, seit ich den Podcast übernommen hatte, und zwar der Uwe Jenner. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Tim, erstmal Glückwunsch zu 300 Folgen. Es ist immer wieder eine Bereicherung, diese bei dir zu hören, und es ist auch schön, wieder bei dir zu sein.
Ja, es freut mich umso mehr, dass du auch bei mir bist, um das zu feiern, denn du bist ja durchaus eine Börsenlegende, hast das ein oder andere schon erlebt und bist bei vielen Sachen dabei gewesen. Das erste Mal, als du zu Gast warst, ich weiß nicht, ob es alle noch drauf haben, da haben wir zum Thema Spruchverfahren gesprochen und Squeeze-Outs und so weiter, und du hast so ein bisschen deinen Ansatz dabei erklärt. Auch da hat sich einiges getan, und deswegen nutzen wir das Ganze einmal so ein bisschen Rundumschlag. Was hat sich bei dir getan? Und vielleicht hast du auch noch die eine oder andere Anekdote mitgebracht, aber doch zuerst erstmal für diejenigen, die die erste Folge nicht gehört haben. Ich habe sie auch nochmal in den Shownotes verlinkt, aber ein, zwei Worte zu dir. Wer bist du und was sollte man über dich wissen?
Ja, ich bin Uwe Jennert. Ich bin ein Mensch, der die deutschen Nebenwerte liegt. Ich habe über 900 unterschiedliche Aktien in meinem Depot. Ich bin sozusagen ein HV-Terrorist, Besucher. Also ich besuche sehr gerne Hauptversammlungen, besuche diese am liebsten real. Spruchstellen, Tim, hast du absolut recht, habe ich sehr gerne gemacht, aber ich darf es ja jetzt nicht mehr, weil jetzt besteht Anwaltszwang. Ansonsten, ich bin sozusagen ein Kind des Rheinlandes, hier aufgewachsen, Bankausbildung gemacht, habe dann beim Vermögensberater gearbeitet, war im Eigenhandel tätig, war bei der Franca Equity, deren Vorstand, den aktuellen, den Patrick Seidel, hattest du ja auch nochmal bei dir zu Gast, da war ich selber auch. Und habt jetzt das Wikifolio, als wir gesprochen haben, sozusagen noch ganz frisch im Wachstum und jetzt mit deutschen Nebenwerten eher so wie beim Kardiologen die Seitwärtsbewegung.
Ja gut, das liegt ja auch nicht nur daran, aber da kommen wir gleich mal später drauf zu, wenn wir da ein bisschen reinsteigen. Vielleicht erstmal zum Spruchverfahren. Wir haben jetzt erstmal gehört, du kannst es gar nicht mehr machen, weil man Anwaltszwang hat. Die Cases gibt es natürlich doch immer, man darf sich nur noch nicht mehr selber vertreten. Aber vielleicht magst du ein bisschen ein kleines Update geben. Wie sieht es an der Front aus und was ist da vielleicht gut, was ist da vielleicht eher schlecht in letzter Zeit passiert?
Also die Bundesregierung, man kann über alles schimpfen und diesmal darf ich es, glaube ich, auch, hat mal wieder gedacht, es muss besser werden, und dadurch hat man eben gesagt, dass Leute wie ich sich nicht mehr selber vertreten können und stattdessen einen Anwalt nehmen müssen. Vorteil ist natürlich, jetzt hat man nur hochqualifizierte Juristen, die miteinander reden. Nachteil ist, sehr viele Anwälte, die da schon da waren und sich selber vertreten haben oder Familienmitglieder vertreten haben, ging es im Gegensatz zu mir nicht um die Nachbesserung, sondern nur um die Gebühren. Waren, um eins nochmal klarzustellen, wenn ich damals ein Urteil bekommen habe, wo wir gewonnen haben, habe ich genau 0 Euro bekommen. Jeder Anwalt konnte eine Rechnung stellen, die Gegenseite musste die übernehmen. Ich habe sozusagen auf meinen eigenen Nacken die Sachen erstritten, habe meine Kosten gezahlt und auch meine eigenen Schriftsätze. Und so mancher Anwalt, den ich jetzt auch im Laufe der Jahre kennengelernt habe, da würde ich echt sagen, gib doch bitte einfach dein Studium ab, weil das, was du schreibst, ist einfach nur Dünnschiss, den man nicht wirklich lesen muss. Und man hat es eben gemacht, damit die Verfahren nicht so lange dauern, weil, Tim, wie du sehr wahrscheinlich auch damals auch schon mitbekommen hast, es sind ja sehr viele Verfahren, die 10 Jahre plus X gehen. Und jetzt, wenn nur noch Anwälte dabei sind, soll es angeblich schneller werden. Man muss aber immer wieder sagen, wenn die Gutachten nicht immer so beschissen wären, würde es auch nicht so oft zu Nachbesserungen kommen, weil wir gewinnen ja eigentlich nur deshalb immer wieder, weil die andere Seite versucht hat, uns alle zu verarschen. Und ich mache es jetzt immer noch. Ich habe mir jetzt auch praktisch einen Anwalt gesucht, mit dem ich der dann sozusagen meine Cases macht. Aber es ist auch nicht Hopfen und Malz verloren. Die meisten der Aktionärsschützervereine machen immer noch Spruchstellen. Es gibt immer noch professionelle Beteiligungsgesellschaften, die auch ein Spruchstellenverfahren machen. Und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn irgendeiner dieses Spruchstellenverfahren eröffnet, gilt diese Nachbesserung für uns alle. Das heißt, du musst jetzt keine Panik haben, wenn du eine Aktie hast, die dann ausgebucht wurde. Und was passiert? Nein, irgendwer, und da kann ich sagen, es funktioniert eigentlich fast immer, es gibt immer noch irgendwen, der ein Spruchverfahren macht, um das Ganze überprüfen zu lassen. Und meistens können wir uns dabei eine schöne Nachbesserung freuen. Anekdote am Rande, aber das habt ihr sehr wahrscheinlich mitbekommen. Es war kein Spruchstellenverfahren, aber der Effektenspiegel und andere haben ja gegen die Deutsche Bank geklagt, wegen der Sache mit der Postbank, weil es ja wohl jetzt doch angeblich eine kontrollierte Sache vorher gab, also dass man schon vorher Action Concert gemacht hat. Und ich bin gespannt, wie das sich in das Spruchverfahren auswirkt. Man muss nochmal sagen, den Sieg, den der Effektenspiegel durch Vergleich gemacht hat und die anderen Kläger auch, ist die Klage gewesen und hat noch nichts mit dem Spruchverfahren, was noch beim LG Köln liegt, zu tun. Und über den Gewinn- und Beherrschungsvertrag, was die erste Instanz war, das liegt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, beim OLG Düsseldorf. Und man muss sagen, wieso ich es im Kopf habe, das sind auch Verfahren, die schon über 10 Jahre her sind. Also man muss da wirklich Zeit und Geduld haben. Soweit das Update zu den Spruchstellenverfahren, die dann immer noch da sind und glücklicherweise immer wieder gemacht werden.
Genau, wer mehr über, wie man von Unternehmensübernahmen auch nach der Übernahme durch eben dieses Spruchverfahren zum Beispiel partizipieren kann, der muss sich unbedingt die alte Folge anhören. Da gibt es noch mal ein paar mehr Basics dazu und ein paar generelle Infos. Danke für das Update an dieser Stelle. Und dann springen wir mal direkt in ein Update zu dir und deinem Leben. Du besuchst fröhlich immer noch diverse Hauptversammlungen und diverse Börsenstammtische, machst auf Twitter mittlerweile sehr, sehr regelmäßig einen Twitter-Space, wo du, ich glaube, sonntags immer zu dir einlädst, um ein bisschen über die Börse zu plaudern. Was machst du jetzt eigentlich so? Du bist ja eigentlich schon ziemlich jetzt über alle Themen hinweg aktiver geworden, habe ich das Gefühl.
Ich mache alles und nichts. Also du hast ganz recht, ich mache immer noch auf Twitter sonntags die Börsenstunde, wo ich mit sehr vielen Freunden dann darüber rede, was die Termine der nächsten Woche sind. Wir haben angefangen in Corona-Zeiten, wo wir uns eigentlich nur austauschen wollten, weil wir das sowieso immer informiert haben. Und da bin ich auch ein knallharter Diktator. Es geht maximal eine Stunde, immer von 19 bis 20 Uhr. Warum? Man kann auch Themen totreden. Und ich muss dann nicht die 17. Frage beantworten, welche HV dann wirklich spannend ist. Man muss auch nicht jedes Thema komplett durchdiskutieren. Mir war es damals wichtig, dass wir Themen anreißen, wo dann vielleicht andere drüber nachdenken. Oder wenn das Thema so spannend ist, vielleicht einer, der in das Thema sehr wichtig ist, einen eigenen Space aufmacht und dann darüber redet. Weil mein Space ist nicht dafür da, die Welt und alles zu erklären. Dafür gibt es mein Seminar für 10.000 Euro plus 25% Frühbucher Aufschlag, weil man dumm ist. Und ich kann euch sagen, nach dem Seminar seid ihr dümmer als vorher. Damit will ich immer nur darauf eingehen, dass die meisten Seminare, die da verkauft werden, leider absoluter Bullshit ist und einfach nur Abzocke für Anleger. Ihr habt so viele Informationen, jetzt auch wie bei dir, Tim, die ganzen Podcasts von Leuten, die dir Sachen erklären, was viel besser ist, als teure Seminare zu besuchen. Und Hauptversammlungen, ja, besuche ich immer noch viele. Ich habe dieses Jahr leider nur 50 geschafft.
Das ist schon eine Anzahl trotzdem.
Das ist eine Anzahl trotzdem, aber normalerweise sollten es mehr sein. Lieben Gruß jetzt nach Münster. Der Alexander Langhaus ist, glaube ich, bei über 150. Also der hat mich dieses Jahr deutlich versenkt und geschlagen. Chapeau dafür. Und auch der Martin aus Augsburg, der den Stammtisch startgründet, ich glaube, der ist auch fast auf meiner Wellenlänge mit 50. Ja, und Konferenzen besuche ich viele. Wir sprechen jetzt hier am Samstag und ich war jetzt in der Woche in Frankfurt beim Deutschen Eigenkapitalforum und habe mir dann auch wieder die Hülle der Firmen angesehen. Ich bin so auf knapp 30 gekommen und habe da auch sehr viele interessante Menschen getroffen. Für mich ist das Eigenkapitalforum, weil es auch gegen Jahresende ist, immer sozusagen das Klassentreffen der Leute, die in Aktien investieren, weil wir uns da nochmal alle sehen, plaudern können. Und wenn man die anderen Leute bei zum Beispiel den Konferenzen in Hamburg von Montega, in München bei GBC oder in Frankfurt von Equity Forum, wenn man sich da nicht sieht, weil meistens schaffst du nicht alle zusammen, aber irgendwie hat es sich eingebürgert, dass im November alle nochmal nach Frankfurt kommen und dass man sich sieht und dann man sozusagen ein Klassentreffen hat. Und was immer wieder interessant ist, die Firmen, die dann kommen wollen und dann nicht kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel, und ich glaube, das ist noch ganz aktuell, mit Knaus Tabbert, dem Wohnmobilhersteller, da ist ja einiges diese Woche passiert. Und die sind natürlich nicht gekommen, waren allerdings angekündigt. Und das ist auch immer sehr interessant. Und die Nacht haben wir ja, das hast du vielleicht auch noch gesehen, bei BayWa sehr wahrscheinlich ein Starruck, dass die sich selber nochmal neu sortieren müssen, wie es da weitergeht. Also die Börsenwoche ist immer noch spannend und es ist immer noch viel los. Und nebenher mache ich dann auch noch ein Wikifolio, wobei ich sagen muss, das ist momentan sozusagen mein kleines Bauchproblem, weil mit deutschen Nebenwerten geht es da eher seitwärts als aufwärts. Aber das habe ich jetzt in Frankfurt auch schon gesehen. Bei deutschen Nebenwerten, du hast alles von kleinen Plus bis dicken Minus. Da muss man sagen, hoffen wir, dass 25 besser wird. Allerdings haben wir das 23 von 24 auch behauptet.
Ja, das lief ja jetzt schon eine Weile Zeit seitwärts. Trotzdem insgesamt über die Zeit von 2017 über 135% Rendite, über 12% pro Jahr. Und du hast jetzt aktuell 60% Cash. Planst du dann quasi in der nächsten Krise dann das ganze Cash zu investieren? Oder wozu die Cashquote, beziehungsweise ist es dann ja nicht nur der Nebenwerteanteil, der hinterherhinkt, weil wenn man nicht investiert ist, kann man ja, sag ich mal, auch ohnehin nur seitwärts laufen. Was ist so ein bisschen deine Strategie dabei und worauf setzt du da so?
Man muss fairerweise sagen, also sagen wir so, erstens, man muss sagen, ich habe es nicht gut gemacht, weil ich kein Geld verdient habe, weil die Aufgabe bei Wikifolio ist es, dass ich Geld verdiene. Was allerdings bei mir immer noch Regel Nummer eins ist, verliere kein Geld. Weil nur wenn du kein Geld verlierst, kannst du auch den Anlegern gut in die Augen schauen. Und die 60% Cash, die du sagst, die stimmt. Allerdings, aber das kann ich jetzt hier nicht teilen, wenn man sehen würde, wo ich überall noch Limite drin habe, würden alle diese Limite ausgeführt werden zu dem Wert, den ich sehe, der teilweise nicht so weit vom Börsenkurs auch entfernt ist, hätte ich eine Investitionsquote von 92%. Allerdings, auch wenn ich ja den Momentum-Ansatz da fahre mit Value-Gedanken, weil ich mir die Bilanzen ansehe, muss man ganz ehrlich sagen, ich kaufe nicht um jeden Preis. Und bei manchen Aktien, das ist dann leider so, dass nicht nur ich die entdecke, sondern andere auch. Und dann werden die mir einfach weggekauft. Und ich war dann teilweise zu geizig. Das kommt auch leider öfter mal vor. Und da muss man sich nochmal überdenken, will man mehr bezahlen. Aber es gilt immer noch aus meiner Sicht, der Erfolg liegt auch im Einkauf. Wobei ich mittlerweile auch gelernt habe, also schon früher gelernt habe, es immer wieder sehe, dass sehr viele Menschen sich auch damit schwer tun zu verkaufen. Und man muss eigentlich auch kritisch mit sich selber umgehen und dann nochmal überlegen, wann du wieder verkaufen musst. Weil kaufen kann jeder, aber du musst dann eben überlegen, wann verkaufe ich, wie weit lasse ich es gegen mich laufen, bevor ich wieder verkaufe. Aber gerade jetzt nach dem Eigenkapitalfonds habe ich einige sehr interessante Firmen gesehen, wo ich hoffe, nachdem es am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag nicht geklappt hat, vielleicht nächste Woche das ein oder andere in mein Portfolio hineinkommt, sodass die Quote jetzt nach und nach sinkt. Weil du hast recht, nur wer investiert ist, kann auch Geld verdienen, weil im Gegensatz zu anderen Sachen hast du bei Wikifolio eben keine Tagesgeldverzinsung, wie du es als Privatanleger hättest.
Ja. Ja, ne, vielleicht auch noch zur Hilfe der Einordnung. Wir nehmen hier gerade am 30.11.2024 auf, weil ich ja dann doch immer ganz gut vorproduziere. Dann kann man das auch zeitlich im Zweifel nochmal einordnen. An dieser Stelle wird es wieder Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Man kennt's, als Immobilieninvestor ist man ständig auf der Suche nach neuen Objekten, um den nächsten lukrativen Deal abzuschließen. Dabei sind insbesondere viele Immobilienplattformen nicht wirklich übersichtlich und es ist auch super anstrengend, ständig jede Plattform zu prüfen. Das nervt mich selber auch immer. Deswegen war ich auch immer mehr der Aktientyp. Jetzt gibt's aber zum Glück eine Abhilfe und zwar hilft hier unser heutiger Werbepartner Immometrica. Das ist eine Meta-Suchmaschine, die dir hilft, die Übersicht zu behalten und alle wichtigen Plattformen für dich automatisierbar durchsucht macht, sodass du dann benachrichtigt wirst, wenn passende Objekte für dich dabei sind. Zudem bietet Immometrica dir auch diverse Insights in Statistiken. So kannst du zum Beispiel die Preishistorie eines Objekts nachvollziehen oder auch wie lange das Objekt schon online ist, sodass du dann bei den Verhandlungen bessere Karten hast und so näher am Markt bist. Hast du dann ein passendes Objekt gefunden und gehst zur Bank, hilft dir auch dabei Immometrica, nämlich mit passenden Wertberichten und vielen weiteren Funktionen. Wenn du also richtig als Immobilieninvestor einsteigen willst, kommst du an Immometrica quasi gar nicht vorbei. Lege jetzt direkt los und klicke einfach auf den Link in den Shownotes investor-stories.de/Immometrica und nutze gerne den Gutscheincode InvestorStories, alles zusammen und groß geschrieben. Und damit kriegst du direkt 4 Wochen kostenlos Immometrica, um es zu testen und dich selber zu überzeugen. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Was aber ein bisschen zeitlos ist, ist natürlich das Thema HVs. Und da hast du eben ja schon gesagt, dir wird immer schon regelmäßig die Frage gestellt, was ist die beste HV, die man besuchen sollte. Dann greife ich das doch glatt mal auf und versuche das hier ewig festzuhalten, zumindest solange da sich erstmal nichts dran ändert, weil die sind natürlich auch immer im Fluss. Aber wo würdest du denn sagen, was sind so deine Top 3 HVs, die man auch als einfach interessierter Privatanleger ganz gut besuchen kann?
Das kommt ja immer darauf an, was du willst und wo du wohnst. Einfach nur, bei mir war es ja damals so, wenn wir uns an die alte Folge erinnern, unbedingt nochmal anhören. Ich habe ja angefangen mit den Hauptversammlungen hier bei mir in der Nähe. Ich komme hier aus Monheim am Rhein, das liegt bei Düsseldorf. Und da war es natürlich logisch, dass ich Düsseldorf und Köln als erstes drin habe. Und gerade wenn man wie ich im Small-Cap-Bereich investiert, sind für mich jetzt, ich betone, wir reden jetzt von den 3 schönsten, spannendsten Hauptversammlungen, nicht als Case zum Investieren, sondern praktisch in meinem Portfolio mit einer, ja, ich weiß, ihr müsst dafür extra Gebühren bezahlen, aber es lohnt sich. Achtet nur darauf, und das ist sozusagen noch eine Anmerkung, wenn ihr ein sogenanntes HV-Depot macht, sucht euch dafür bitte eine Bank oder Broker aus, wo ihr noch nichts extra für die Karten bezahlt, weil es gibt leider Banken und Broker, wo du zwischen 10 und 35 Euro für die HV-Karte bezahlst. Das finde ich eine absolute Frechheit, aber ich kann es leider nicht ändern. Meine Top 3 dieses Jahr, wo ich gerne hingegangen bin, weil es spannend war, war einmal die Scherzer AG aus Köln. Warum? Die machen ein Beteiligungsgeschäft, sind auch in Nachbesserungsrechte wie ich aktiv und es ist einfach immer wieder spannend und schön, die Cases von jemand anders erklärt zu bekommen, wo die dabei sind. Alternativ, wo ich allerdings dieses Jahr nicht war, aber wer mehr in Frankfurt wohnt, der sollte die Shareholder Value besuchen. Wer in Augsburg und Konsorten wohnt, der sollte die Value Holdings besuchen und wer in Hamburg wohnt, der sollte entweder zur Sparta oder zur Falkenstein gehen, weil die da auch sind und im Raum Frankfurt, sorry, habe ich vergessen, noch die SCI AG, weil die macht die Hauptversammlung meistens neben Frankfurt in Usingen. Die zweitschönste HV dieses Jahr war die GSC Portfolio, eine nicht gelistete Gesellschaft, aber wo sehr viele Nebenwerte-Leute da sind. Du hast einfach das Wichtigste sind nicht, also die GSC-Portfolio, also sie ist nicht handelbar, aber deren Hauptgeschäft sind ja HV-Berichte und Research. Das heißt, du hast da einen sehr konzentrierten Anteil von Leuten, die praktisch dasselbe machen, was mir Spaß macht. Und das ist immer wieder ein ganz großes Ereignis, was schön ist, weil du hast da wirklich Profis, zum Beispiel, die auch sehr viele Hauptversammlungen besuchen, wo man sich dann nochmal austauschen kann. Weil ich glaube, ich sagte es damals schon bei dir, es ist dann sehr schön, wenn du ein Netzwerk irgendwann knüpfst. Man muss allerdings sagen, dass die Hauptversammlungsgäste immer älter werden. Also uns fehlt da wirklich der Nachwuchsbereich, der Bock drauf hat. Und die älteren Menschen, die dann da sind, also ich rede jetzt wirklich von 70 plus, aber die kennen die Firmen. Also ich kenne in Berlin, das ist der mit der Hertha-Mütze, um keine Namen zu nennen, dieser Mensch, der besucht fast jede Hauptversammlung in Berlin. Also der kennt jedes Berliner Unternehmen besser als der SDK-Sprecher, der auch viele macht. Aber ich glaube, seit über 30 Jahren mindestens besucht der jede Versammlung in Berlin und der kennt sie einfach alle. Und die drittschönste ist eine vorbörsliche Beteiligung, auch nicht handelbar, weil ich da sehr viele Freunde als Mitinvestoren habe. Das ist die Spezialwerte AG, kennt kein Mensch, das ist auch nicht schlimm. Es gibt auch keine freien Stücke, aber das ist einfach schön, weil man sich jetzt schon seit über 10 Jahren, ich glaube sogar fast 20 Jahre, also es ist auf jeden Fall extrem lange, wo es die Gesellschaft gibt und man trifft sich da. Eigentlich ist die Aktionärsstruktur bis auf wenige Ausnahmen immer gleich und es ist auch schön, sich dann da im Nebenwertebereich auszutauschen. Und der Vorstand Thorsten Gesern macht immer wieder eine schöne Hauptversammlung. Meistens, Warstein ist Sauerland, ne? Ich glaube, das ist Sauerland. Also meistens da in der Gegend, wo man dann praktisch dann schön zusammensitzt in einer urigen Tafel und dann über Sachen plaudert. Und das Schöne ist, er hat sehr viele Aktionäre, die dann noch extra dafür anreisen, aus Gesamtdeutschland. Und da hast du dann auch Profis, die dann praktisch in Bayern alle Hauptversammlungen besuchen. Und wenn die dann praktisch von irgendwelchen kleinen vorbörslichen Sachen, die noch nicht an der Börse sind, aber wo es Aktien von gibt, erzählen, ist das einfach total spannend und man kann sich gut weiterbilden. Ansonsten, Tipp für jeden, der in Aktien selber investiert, schaut nach Beteiligungsgesellschaften, die bei euch in der Nähe sind und besucht diese, weil die werden erzählen, in was sie investiert sind und dann könnt ihr euch sozusagen angucken, warum die wo investiert sind. Seht es einfach wie ein Schulungsticket. Ich weiß, eine Aktie kaufen ist immer blöd. Du hast dann praktisch meistens zwischen 5 und 20 Euro Gebühren dafür. Aber es lohnt sich, weil ihr kriegt nicht nur ein lecker Mittagessen, manchmal gibt es auch noch ein Geschenk, aber die Gespräche. Und da muss ich sagen, seid offen dafür und unterhaltet euch gerade mit den Leuten, die da sind. Weil wenn die schon längere Jahre dabei sind, die können euch Geschichten erzählen. Das ist phänomenal. Nette Anekdote am Rande. Ich weiß nicht, ob ich sie letztes Mal erzählt habe. Es gibt ja auch diese HV-Touristen, die praktisch nur von HV zu HV fahren, um zu essen. Das ist natürlich sehr spannend und ich werde es nie vergessen. Ich war leider nicht dabei, aber es gab mal eine Gesellschaft, die auf dem Rhein praktisch ihre HV gemacht hat. Und da hat dann jemand, ich glaube, das halbe Spanferkel oder den halben Braten eingepackt. Und der Vorstand hat es gesehen, ist dann zu der Person hin. Die hatte das, glaube ich, in der Tüte drin. Da hat er die Soße genommen und gesagt, damit der Braten nicht so trocken wird, und hat die gesamte Soße dann noch draufgeschüttet, damit es versaut war. Ne? Und das ist auch klasse. Und es gibt auch immer wieder die Leute, die dann als Fragestellung machen. Das ist auch immer schön. Was heißt Automation? Weil die Gesellschaft heißt Max Automation und der wusste nicht, was es heißt, was keine Schande ist. Aber das dann so zu fragen, ist dann vor dem Kreis auch immer wieder spannend. Und auch die Frage nach Werbegeschenken, ob man nicht ein paar Kugelschreiber für die Aktionäre hat, ist ein Wortbeitrag, der so manchen Aktionär ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ist alles verständlich und nachvollziehbar, ist aber allerdings auch manchmal extrem anstrengend, wenn man es so mitbekommt, weil du hast dann noch einige Selbstdarsteller, die da sind, die dann vielleicht etwas übertreiben, aber man muss immer eins sehen. Du als Aktionär bist Anteilseigner an der Firma. Ich lasse mich auch nicht als Spekulanten immer abtun, wobei ich persönlich auch keine Probleme habe, wenn man mich so betitelt. Aber man muss eins sehen, gerade in der Politik, wir sind Investoren. Wir geben den Firmen Geld, damit diese neue Innovationen machen können und neue Arbeitsplätze sichern können. Eigentlich ist es extrem wichtig, dass wir mehr Risikokapital haben und wir da nicht verarscht werden.
Aber diese Selbstdarsteller sind insgesamt, glaube ich, das größte Problem. Ich kenne das ja auch aus der anderen Perspektive. Ich habe ja das ein oder andere Mal im Backoffice gesessen bei meinem Arbeitgeber, wenn die ihre HV-Versammlung hatten, um halt gegebenenfalls Fragen beantworten zu können und dem Vorstand sozusagen über meine Chefin dann ins Ohr zu flüstern. Und wenn dann da halt es Leute gibt, die da irgendwie eine Stunde lang Monolog halten müssen, ohne irgendwie eigentlich am Ende was zu sagen, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten einfach nur sehr, sehr anstrengend und am Ende Zeitverschwendung.
Da gebe ich dir teilweise recht, aber ich finde es immer noch wichtig, dass wir die Real-Hauptversammlung live von den Farbe haben, aus der einfachen Sicht. Ich bin Anteilseigner, mir gehört was an der Firma und ich möchte, dass der Vorstand mir meine Fragen beantwortet. Wenn da dumme Fragen dabei sind, naja, kommt immer auf die Sichtweise an, ob sie dumm sind oder nicht. Meisten Fragen haben ihre Berechtigung. Wenn natürlich einer einen Monolog führt, und glaube mir, ich habe mehr Monologe gehört, als ich sehr wahrscheinlich möchte. Aber auch da kann man was Gutes abgewinnen. Also ich, wenn dann so etwas ist, ja, als Organ vorne auf der Bühne hast du die Arschkarte. Aber ich nutze die Zeit dann immer gerne, und gerade wenn man wie ich schon ein paar Jahre dabei ist, weißt du ja, wo die Monologe kommen. Da weißt du, kannst jetzt in Ruhe noch einen Kaffee holen, dich mit den Leuten draußen unterhalten, weil die Person braucht meistens eine Viertelstunde und dann kannst du wieder reingehen. Ist natürlich für das Organ immer scheiße,
die da vorne sind. Genau, die können das halt nicht machen. Und als Fragebeantworter muss man natürlich auch zuhören, falls dann doch irgendwann daraus eine Frage entstehen sollte. Das hilft es nicht. Aber hast du absolut recht. Und ich würde sogar sagen, die Präsenz-HV ist aus dem Sinne sogar noch besser, weil es zumindest die ein oder anderen ausschweifenden Monologe etwas im Zaum hält. Zum einen, sage ich mal, weil so ein bisschen sozialer Druck durch die Präsenz da ist und den Zuhörern, die eventuell auch nicht Bock haben, da eine Stunde sich einen Monolog anzuhören. Und zum anderen, weil sich der ein oder andere vielleicht dann auch gar nicht traut, zu lange darum zu reden. Insofern, glaube ich, kommt da auch aus Firmenperspektive in der Hinsicht einige Vorteile für so eine Präsenz-HV zu.
Wobei es natürlich auch immer sehr spannend ist, das sehe ich ja auch, wenn man der Druck von außen aufkommt, der Druck prallt meistens an mir ab, weil wenn ich meine Fragen habe, dann stelle ich die. Es gibt natürlich die andere oder andere Organschaft, die es ziemlich clever macht, und muss ich wirklich sagen, Chapeau, die dann sagt, das Buffet ist erst eröffnet, wenn wir abgestimmt haben. Das baut natürlich Druck auf jeden, der nach vorne geht und Fragen stellt, weil die Mehrheit Und das ist wirklich so. Möchte natürlich auch noch was essen. Kann ich aber auch verstehen, weil du machst dann Tag, bist du dann da und dann hast du natürlich gern was zu essen und zu trinken. Man muss es natürlich nicht übertreiben. Wie gerade hier bei mir in Nordrhein-Westfalen hast du natürlich auch sehr viele Städte, wo Hauptversammlungen sind. Und die älteren Herrschaften, man kennt ja meine Vorliebe für die Bahn, ich habe da ja meistens Probleme mit, aber ältere Herrschaften im Seniorenalter sind, haben ja das Seniorenticket, was jetzt ja durch das Deutschlandticket eliminiert sozusagen wurde und auch günstiger ist. Aber damit war es natürlich auch einfach. Du bist morgens bei einer Hauptversammlung in Köln, wo es ein Frühstück gibt und am Nachmittag hast du dann eine Hauptversammlung in Duisburg, die ein schönes Mittagessen haben. Also es gibt ja auch Listen. Es gab früher mal den kulinarischen Aktienführer von der Landesbank Baden-Württemberg, der ist leider abgeschafft worden. Das ist wahrscheinlich eine Katastrophe für alle Außenländler. Aber es kursieren im Internet immer noch Listen rum, wo dann akribisch aufgearbeitet wird, das und das gab es zu essen, das und das Werbegeschenk, wo dann noch teilweise Hauptversammlungskarten ausgetauscht werden. Es gibt ja Gesellschaften, die limitieren dich beim Bestellen. Also nehmen wir mal an, du hast 1000 Aktien da. So kannst du in der Regel maximal zwei Karten bestellen und nicht 1000. Was aus meiner Sicht auch clever und gut ist, weil was willst du mit 1000 Karten? Da musst du vorher die an 1999 Freunde verteilen, damit die auch alle dahin kommen, was allerdings auch Blödsinn ist. Und früher, Anekdote am Rande, und ich glaube, für Anekdoten sind wir auch hier, es gab die Stollwerk AG. Das war in Köln. Das war mit einer der schönsten Schokoladenhauptversammlungen, die es gibt. Also es gibt ja jetzt immer noch die Lind in der Schweiz, aber du bist bei 100.000 Euro für den Partizipationsschein, um dabei zu sein. Ansonsten kriegst du nicht den Schokoladenkoffer. Aber bei Stollwerk war es so, das war limitiert. Egal wie viele Aktien im Depot du hattest, du durftest auch nicht zwei, du durftest nur eine bestellen. Warum? Es gab immer eine Tüte mit Schokolade für dich. Und sehr viele haben dann auch damals nur diese eine Aktie gekauft, um die Schokolade da zu holen und das zu genießen. Sie sind dann später leider übernommen worden, sodass es keine Gratis-Schokolade mehr gab. Und das Revival der Schokolade war dann bei den Halloren AG, aber da lief es dann finanziell nicht mehr so rund, dass es praktisch dann nur noch einen Rabatt auf die Schokolade gab. Der Klassiker ist immer noch die Lind eben. Und wer die Chance hat, wer das Kleingeld über hat und Schokolade mag, der sollte sich den Schein holen. Du musst ihn leider auch abholen, selber in der Schweiz. Aber es macht einfach Spaß, weil der Koffer ist grandios. Wer den sehen möchte, bei mir bei Twitter gab es ein Bild davon, weil ich habe von einem Aktionär ein Geschenk bekommen, bei dem wir dann fürs Kinderhospiz versteigert haben. Aber du hast da teilweise auch Lindschokolade, die du nicht kaufen kannst. Und diese kleinen Lindor-Kugeln, wer meine Figur kennt, der weiß, ich liebe die Dinger. Aber als Diabetiker kann ich sie leider nicht so viel essen. Aber gegen Weihnachten gönne ich mir dann ein paar einzelne Kugeln. Leider nur einzelne Kugeln wegen Diabetes. Ansonsten, ich könnte so eine Tüte alleine am Abend fressen. Aber dann hast du praktisch so Pötte. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube so einmal einen Meter. Und das ist das so wie ein Gang. Rechts und links stehen die und du kannst dir die Kugeln nehmen. Und die sind dann am Abend weg. Und wenn du dann in Zürich bist, wo die Lind-Sache ist, du siehst dann diese kleinen Bäcklis, so heißen die Köfferchen. Und dann siehst du die dann an der S-Bahn-Haltestelle stehen, alle mit diesen kleinen Köfferchen. Und das ist denen auch wichtig. Und ich muss auch eins sagen, hätte ich die Aktie, ich würde jedes Mal runterfahren, die Schokolade holen, weil Werbung am Rande, ich mag Lindt-Schokolade.
Ja, das ist schon eine geile Aktion. Also da, so Sachdividenden sind eine schöne Sache. Ich bin ja auch Aktionär bei Kalida, der Schlafanzugfirma, und dass wir da einmal im Jahr meinen schönen Schlafanzug zuschicken. Allein die Schlafanzugrendite sind ja doch durchaus auch hochpreisige Schlafanzüge da bei Kalida. Da habe ich schon 10% Rendite auf mein eingesetztes Kapital nur durch die Schlafanzüge. Insofern gar keine schlechte Sache. Oder auch hier bei mir in der Region, Berentzen hat die Hauptversammlung eine Zeit lang immer in Hannover gemacht, und dazu kriegt man dann auch das ein oder andere Getränk als Kostprobe da. Oder auch, was auch sehr empfehlenswert sind, so Brauereifirmen. Da gibt es hier in der Nähe bei mir auch die Einbecker zum Beispiel. Da ist ein Kollege bei mir ganz gut investiert, und dann verteilt man halt so ein paar Karten mal, und dann wird da runtergefahren und dann macht man eine Brauereibesichtigung und darf auch noch ein bisschen was trinken. Auch nicht schlecht.
Der Mundschank bei sehr vielen Brauereien, die noch an der Börse sind, ist gigantisch. Es gab ja früher vor der Übernahmewelle von vor über 25 Jahren, gab es ja in Bayern sehr viele kleine Brauereien und da hast du in der Regel immer ein Sixpack bekommen. Und das ist teilweise immer noch so, dass du das bekommst. Und Berentzen, die habe ich jetzt auch beim Eigenkapitalforum gesehen. Leider gab es diesmal nur ein paar kleine Shooter. Früher gab es immer so eine kleine Auswahl an den neueren Getränken, die du mitgegeben hast, sozusagen, wenn jemand aus dem Management das hört, gerne wieder die Produktionszahl für die Shooters was höher fahren und beim Eigenkapital vorm Verteilen, nicht um uns Analysten und Investoren zu bestechen. Aber es ist einfach auch eine schöne Sache, wenn man dann, wenn man das Gespräch hat und die Präsentation dann das mitnimmt. Das ist ja genau so wie Sekt Wachenheim, die dann auch meistens eben eine Kostprobe von ihren Sachen dabei haben. Oder Havesco, die dann auch meistens was mitbringen, wobei da warte ich immer noch auf die Flasche von dem alkoholfreien Sekt, die man mir zuschicken wollte. Sehr wahrscheinlich ist das untergegangen oder man hat es selber getrunken. Aber auf jeden Fall, das sind immer sehr schöne Anekdoten und ich entsinne mich jetzt auch da wieder daran, wo wir beim Hamburg beim Hit waren von Montega und eben Havesco dann mit einem Tablett gekommen ist mit dem alkoholfreien Sekt und jeden, der da war, entweder die oder auch die alkoholhaltige Variante angeboten hat, aber es waren erstmal nur eingefüllt und es hat auch keiner genommen, die alkoholhaltige. Aber der alkoholfreie Sekt, der da war, aus gebrannten Birnen, wenn ich mich richtig entsinne, hätte ich die Flasche, könnte ich das besser nochmal nachvollziehen. Kleiner Wink mit dem Zaunfall nach Hamburg. Aber das war schon sehr schön. Und man merkt auch, das war sehr lecker. Und sie hatten auch einen Aperol Spritz, der ja immer noch eines der Sommergetränke ist, alkoholfrei, der auch vom Geschmack her kaum zu unterscheiden war. Also, das sind natürlich dann auch Tastings, die man den Aktionären oder Analysten oder Investoren dann sozusagen geben kann, um nochmal die Kundenbindung zu machen. Weil ich glaube, es kostet nicht so viel, aber wenn du Leute hast, die bei dir investiert sind und du gibst ihnen dann einfach mal die Sachen, ich hätte auch nichts als leidgeprüfter VW-Aktionär, wenn man mir mal einen Golf schenken würde, dass ich ausprobieren kann, wie das Auto fährt. Aber ich glaube, die Herrschaften bei dir um die Ecke, die haben dann mehr andere Probleme, als mir sozusagen ein kostenloses Vehikel zur Verfügung zu stellen. Das haben wir ja schon mit Knaus Tabbert, die dann auch leichte Probleme in der Überproduktion haben und was da diese Woche in der Presse abgegangen ist, böse.
Ja, man muss natürlich irgendwo das im Rahmen halten, sollte jetzt nicht die Riesenausgabe werden. Aber wenn man kleine Konsumartikel zur Verfügung hat, dann ist das natürlich eine schöne Sache, um Börse erlebbar zu machen. Jetzt wir als Rückversicherer, ja, was sollen wir denn da irgendwie den Leuten mitgeben? Da haben die sowieso nichts von, wenn sie keine Versicherungen sind von unseren Produkten. Das ist natürlich ein Vorteil, den man als Konsumentenartikelhersteller hat, den man dann dementsprechend auch nutzen kann, insbesondere als kleine Gesellschaft, wo ja Aufmerksamkeit durchaus auch ein relevanter Faktor ist.
Es macht auch Spaß. Also ich entsinne mich auch und das hat auch hier die ÖkoVolt bei mir aus Hilden, Düsseldorf. Die hatten eine sehr schöne Sache. Da gab es nämlich bei der Hauptversammlung einen Block mit deren Logo und einen Kugelschreiber mit deren Logo. Das ist praktisch jetzt nichts, was sozusagen, wir haben die Quadratur des Kreises neu erfunden. Aber es ist aus meiner Sicht auch eine Wertschätzung. Du kannst die Notizen von der Hauptversammlung in das Buch von der Gesellschaft reintun, also den Blog, den du von denen hast, und man behält es ja in Erinnerung. Also ich glaube auch, dass diese ganzen kleinen Gimmicks gar nicht so unwichtig sind. Es macht sehr viel Sinn, wenn du als Gesellschaft eigene Kugelschreiber hast bei deiner Hauptversammlung, die den Leuten gibst, weil dann bleibt es mehr in Erinnerung. Früher gab es ja klassisch, aber das macht ja kaum noch wer, Feuerzeuge immer noch da, aber die Zahl der Raucher nimmt ab und ich glaube, keiner möchte jetzt ESG-konform sozusagen die Raucher fördern, dass es gemacht wird. Aber diese kleinen Gimmicks, ja, es ist schön. Und gerade bei Gesellschaften, die etwas herstellen, wäre es schön, wenn da praktisch mehr kommen würde, damit man auch eine Bindung zu dem Kunden hat und ihm nochmal die Produkte zeigt. Oder was ich persönlich immer schön finde, das hast du zum Beispiel bei einer Weng Fine Art und einer Artnet. Wir müssen jetzt nicht über deren Vorstände und was da alles passiert plaudern. Aber wenn da dann praktisch Künstler eine kleine Ausstellung machen und du das dann noch gesehen kannst, finde ich einfach großartig. Wenn du dann sozusagen Gemälde oder Skulpturen dann so siehst, weil die sehr wahrscheinlich für den Einzelnen vielleicht zu teuer sind oder vielleicht auch nicht in die Wohnung passen. Aber es ist eine schöne Information, die man da bekommt und die man sich anschauen kann. Und es bindet den Kunden einen dafür. Und gerade eine Kamerawerks in Berlin, da hast du praktisch meistens noch sogar einen sehr schönen Geschäftsbericht, der illustrativ sehr hochwertig ist, von Clemens Vetter. Und da muss man sagen, Chapeau, sowas bindet den Kunden auch an dich und den Aktionär, weil da siehst du, wow, das haben wir im Bestand. Und das ist einfach großartig.
Ja. Was waren denn so HV-Erfahrungen, die du als irgendwie so die deine lustigsten Erfahrungen oder irgendwie unterhaltsamsten HV-Erfahrungen, was was dir da direkt in den Kopf fällt.
Die lustigste Hauptversammlungserfahrung, die kann ich leider nicht beim Namen nennen, aber ich kann sie umschreiben, um die Person nicht bloßzustellen. Da gab es nämlich jemanden, der hatte den falschen Text dabei und der sprach eigentlich für eine andere Gesellschaft. Der hatte komplett das Ding verhauen. Also es wäre ungefähr genauso, als ob du zu Volkswagen gehst, aber deine Bayer-Rede hast. Also es ging komplett am Thema vorbei und am Anfang hat er gar nicht gemerkt, dass er so daneben lag. Aber im Laufe der Sache hat er es dann gemerkt und es war der Person unendlich peinlich. Ich fand es aber witzig. Also sagen wir so, du weißt ja, Schadenfreude ist eine der schönsten Freude, aber das war wirklich so sehr, sehr spannend. Und was auch noch interessant ist, wenn du dann sozusagen skurrile Gestalten hast, die dabei sind, da gibt es ja einmal Person Müller, der dann auch immer sehr interessante Redebeiträge hat und dann immer eine Aktie von seiner Lieblingsgesellschaft unter allen Aktionären verlosen will. Die leider zu früh verstorbene Beate Sander hatte immer ein Gedicht für jede Hauptversammlung und für jede Firma da, die es dann vorher nur gemacht hat. Was dieses Jahr auch immer interessant war, dieses Jahr habe ich nicht so viele Anekdoten gehabt, also da gab es nicht so viel Witziges zu berichten. Die meisten Sachen liegen schon was länger her. Ich habe dann nur über Umwege erfahren, wo dann wieder Sachen witzig waren, wo du dann sozusagen zwei Blöcke an Aktionären hast, die dann nicht einer Meinung sind und wo es dann immer ganz knapp in den Abstimmungen ist und wo man dann praktisch teilweise wirklich um jeden verbliebenen kleinen Aktionär kämpft, damit auch diese 5 Stimmen, die dann da sind, zu der einen Seite hingehören. Das ist auch immer wieder sehr spannend, weil man muss auch eins sehen, die Teilnahmequote bei Hauptversammlungen ist leider richtig gering. Du hast wirklich das Problem, dass wenn du in die Berichte reinschaust, ist wenige Leute da sind, die hingehen. Deshalb nochmal mein Appell an jeden, geht zur Hauptversammlung oder wenn ihr selber nicht könnt, gibt es eine Aktionärsvereinigung, damit die Stimmen nicht verlieren und man was machen kann.
Wie ist denn das eigentlich? Sind die großen Anteilseigner, jetzt in Deutschland eine DWS oder auch so eine BlackRock oder so, sind die da in Präsenz vor Ort oder sourcen die das in der Regel an so einen Stimmrechtsberater oder sowas aus?
Das kommt drauf an. Wenn die unzufrieden sind, kommen sie sogar teilweise selber, aber sehr oft geht es dann an Stimmrechtsvertreter, meistens sogar an der Gesellschaft mit Weisung, was schade ist, aber ich kann es in gewisser Weise verstehen. Ich finde es nur teilweise dann eben traurig, wenn dann mehrere größere Stimmblöcke gar nicht da sind. Man kann natürlich sein, in dem Bereich, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, Small- und Microcaps, da hast du sehr häufig eben keine BlackRock, die engagiert ist. Verstehe ich gar nicht, aber naja, wahrscheinlich, wenn die einmal draufdrücken, gehört denen die ganze Firma, ohne dass sie irgendwas machen müssen und es fällt noch nicht mal in deren Portfolio auf. Aber das ist auch teilweise traurig und teilweise ist es auch so, dass einige größere Firmen auch ihre Stimmen leider verfallen lassen. Also das ist auch teilweise bei größeren Firmen, wo du weißt, da sind die engagiert, dass die Stimmen dann nicht bei der HV da sind. Das sind auch Beteiligungsgesellschaften, die dann bei Firma X engagiert sind. Aber dann siehst du keinen einzigen Vertreter von der Firma. Und ich sage immer so, wenn es eine Top-10-Liste gibt, wo man engagiert ist, erwarte ich als Aktionär, dass praktisch auch einer von denen dann zu den größeren Beteiligungen geht. Weil man kann immer sagen, man ist im Austausch. Aber aus meiner Sicht ist es dann auch wichtig, bei einer HV Präsenz zu zeigen, oder? Das hast du ja sozusagen auch mitbekommen. Das ist ja auch im Social Media sehr viel diskutiert worden. Zum Beispiel bei einer Rocket Internet. Da ist es ja sehr wichtig, dass praktisch die Leute da sind und etwas passiert. Man hat ja gesehen, als Singer Druck gemacht hat, passierte jetzt etwas und jetzt momentan passiert nichts. Aber da ist es eben wichtig, dass jeder der größeren Anteilseigner auch hingeht. Und man sieht ja auch sehr häufig, dass wenn mehrere hingehen und Druck machen, es sich auch etwas ändert und die Organe dann mal überlegen, ob es noch so weitergeht. Oder der krasse Beispiel ist natürlich eine Centrotec, wo man praktisch auch einen Wert gehoben hat und wo dann auch der Vorstand eigentlich machen kann, was er will, weil er die Stimmen hat. Und da muss man dann eben auch zumindest mal kritisch alles hinterfragen, weil er eben nicht mehr den Veröffentlichungen so unterliegt, seit es praktisch nicht mehr so public ist. Damit man die Infos bekommt, weil bei den größeren Gesellschaften hast du Quartals- und Halbjahresberichte, aber je kleiner du im Segment bist, dann irgendwann hast du nur noch den Geschäftsbericht und ansonsten kommen gar keine Meldungen mehr. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben wichtig und deshalb ist es auch immens wichtig, dass du dir ein Netzwerk aufbaust mit Leuten, die dann das sozusagen mit abdecken, weil man kann nicht überall zugleich sein und wie du ja sehr wahrscheinlich auch noch weißt, es ist immer so, dass du auch öfter mal mehrere Hauptversammlungstermine an einen Tag hast. Und auch wenn ich vielleicht mal schnell bin und die Bahn pünktlich, ich kann nicht in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt um 10 Uhr sein. Das geht de facto nicht. Dann brauchst du eben Leute, mit denen du auskommst, die so ähnlich ticken wie du, die auch deine Fragen dann mitstellen. Und ansonsten habe ich ja dann dafür immer noch, unbezahlte Werbung, mein GSC-Abo, wo ich dann die ganzen Hauptversammlungsberichte nachlesen kann. Was aus meiner Sicht auch eben sehr wichtig ist, weil du schaffst es nicht, überall da zu sein. Aber genauso wie den Bericht zu lesen, ist es auch spannend, wenn du dann irgendwann, wie ich, so ein kleines schwarzes Büchlein mit Namen hast, dich mit denen dann ab und zu auszutauschen. Ich mache ja immer meinen Boiler Room in Düsseldorf, meistens einmal im Monat, wo wir uns auf eine ungesunde Zigarre und ein Kaltgetränk treffen und darüber diskutieren. Und da sind ja neben mir auch dann immer noch nebenwerte Freunde da, weil das ist nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Und dann diskutieren wir darüber. Und das ist auch genauso wichtig wie die Börsenstammtische. Also ich besuche ja nicht nur meinen eigenen hier in Düsseldorf. Ich versuche auch in Dortmund öfters zu sein, in Köln öfters zu sein, in Duisburg muss ich noch. Und es gibt noch so viele Städte, wo ich hin muss. Aber ich finde es großartig, wie wir es geschafft haben. Zum Beispiel, dass der Martin, der bei uns vor zwei Jahren, bei der Weng-Hauptversammlung war, dass der dann eben danach den Mut hatte und dann den Börsenstammtisch in Augsburg gemacht haben. Das ist genauso klasse, genauso wie die Nicole, die zu unserem Börsenstammtisch nach Düsseldorf gekommen ist und jetzt den Börsenstammtisch in Dortmund wiederbelebt hat, der eigentlich sozusagen im Schönheitsschlaf gewesen ist. Auch in Duisburg, großartiger Stammtisch, leider mitten in der Woche und mitten in der Woche, sorry. Das ist für mich so eine Sache, das ist sehr, sehr schwer, dann Mittwoch oder Donnerstag Abend dann dahin zu fahren, wenn ich am nächsten Tag auch noch wieder was an der Börse tun muss. Und genauso wie die Edda von der Börse Frankfurt, die ja auch den Börsenstammtisch Frankfurt wiederbelebt hat, in einer Kultstätte in Frankfurt, wo es einfach Spaß macht, hinzufahren. Und ich hoffe, 25 schaffe ich das dann auch. Und es ist sehr schön, genauso wie der Tillmann mit seinem Good Investing, der auch überall die Treffen macht. Leider nicht in jedem kleinen Ort, was ich ja auch verstehen kann. Hier in Düsseldorf hat er ja keinen, er ist ja lieber nach Köln gegangen. Bin ich immer noch ein bisschen traurig drüber. Ich werde ihn auch immer wieder daran erinnern. Aber das ist doch großartig. Die gesamte Community, genauso was der Jonathan Neuschler mit seinem Abilitatum macht. Diese gesamte Community, du merkst, es geht langsam ein Ruck durch Deutschland, dass praktisch Börse wieder okay ist. Das Einzige, das habe ich jetzt letztens als Anekdote dazu. Also, als ich jetzt hier nach Frankfurt zum Eigenkapitalforum gefahren bin, hatte ich mit meiner kleinen, 25 ist eben, also mit meinem Patenkind gesprochen. Und die hat damals vor Jahren dann eben, weil ihr Onkel sie so sehr nervte, hat die dann angefangen mit einem ETF-Sparplan. Und ich versuche immer wieder, sie von Aktien zu überzeugen. Und dann hat die gesagt, ja, also ich liege mit meinen ETF-Sparplänen bei knapp 25%. Und du, Onkel Uwe? Da kann ich nur sagen, ja, scheiße, ich bin schlechter. Also ich bin momentan, privat bin ich, glaube ich, bei plus 2%. Im Wikifolio, glaube ich, bin ich bei minus 1%. Was soll ich denn dagegen sagen? Ja, es ist gut, wenn du ETF machst. Ich persönlich bin eben ein Kind von Aktien. Aber bevor du nichts machst, mach ein ETF. Und beim ETF, ja, stimmt. Ich meine, hier Warren Buffett und Charlie Munger haben es auch gesagt. Du machst es passiv, es läuft einfach weiter, du musst nichts tun. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir jetzt meine letzten 3 Jahre ansehe, im Wikifolio, wäre es besser gewesen, ich hätte ein MSCI World gemacht.
Ja, das ist echt die Sache. Also da muss man halt, am Ende ist es ja die Sache. Man muss gut genug sein, um den Markt zu schlagen, insbesondere langfristig. Aber es ist halt auch ein langfristiges Game. Und selbst wenn man jetzt eine Weile seitwärts läuft, underperformt, ja, die nächste Tech-Krise kommt bestimmt. Das ist alles eher nur eine Frage der Zeit, insbesondere wenn man sich so die aktuellen Bewertungen anguckt, möchte man vielleicht meinen, dass der ein oder andere Titel überbewertet ist. Ob das so ist oder ob es noch weitergeht, das weiß man immer erst im Nachhinein. Und ja, ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Rundumschlag schon gemacht. Wieder sehr, sehr schön, viele tolle Einblicke, macht immer Spaß. Wie man ja weiß, du sammelst diverse Aktien und versuchst jede Aktie von Deutschland einmal zu haben im Depot. Wie ist da der Stand? Also bist du, wie viele hast du aktuell und wie viele fehlen dir noch ungefähr?
Also ich habe, wenn ich es noch richtig habe, 907 oder so. Es sind jetzt wieder über 900. Ich muss gucken, ob wieder was ausgebucht wurde. Wenn man es allerdings so quer durchgeht, also offizielle Listen gibt es ja nicht, weil ich möchte ja auch von den nicht öffentlichen Aktien eine haben. Also mein Ziel ist es ja irgendwann, dass ich eine Bahncard 100, ja, ich weiß, ich und die Bahn ist sowieso ein, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber trotz allem, ich fahre ja gerne Bahn, weil ich eben nichts tun muss und abgelenkt bin und dabei noch arbeiten kann. Es gibt mindestens, ich betone mindestens 3000 Gesellschaften, von denen ich persönlich weiß in Deutschland. Und da siehst du, wie viele mir noch fehlen, über 2100. Sehr viele Sachen sind allerdings Family Office, die sehr wahrscheinlich einen Teufel tun und mir eine geben. Wenn du die so rausnimmst, hast du so mindestens 2000 Gesellschaften, die es gibt. Da gibt es allerdings auch sehr viele Sachen, was sogenannte Mäntel sind, wo man gucken muss, ob wieder was da ist. Alte Brauereien, historische Gesellschaften, die aber noch nicht gelöscht wurden. Und trotz allem, ich möchte gern von allen was haben, weil es macht wirklich total viel Spaß und mein Traum ist es, wirklich hin und her zu fahren und nur noch HVs zu besuchen, mich mit den Leuten zu unterhalten und aufgrund dessen dann sozusagen meine Anlageentscheidungen zu machen. Weil es macht extrem viel Spaß, ihr merkt es schon, ich bin da gerne und es macht so viel Spaß, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Das ist auch ein Grund für mich, weshalb ich dann letztes Jahr auch sehr viele Börsentage besucht habe. Es ist einfach schön, diese Sachen zu machen und gerade der Börsentag hier in Düsseldorf ist natürlich ein Heimspiel für mich. Der Börsentag in Köln war ich auch gerne, dann war ich in Frankfurt, das war auch klasse und Hamburg ist immer schön. In Hamburg hatte ich das ganz große Glück, da waren dann noch die Börsenlegenden Heiko Thieme und Hansa Bernecker dann da. Und da muss man immer wieder sagen, wenn Leute jenseits der 80 sind, freust du dich jedes Jahr, wenn du sie aufs Neue fit und gesund siehst, um dich mal kurz mit ihnen austauschen zu können. Das macht da wahnsinnig viel Spaß. Aber dieses Ein-Stück-Depot, Tim, ich lasse nicht nach, bis ich alles habe. Also da musst du einfach auch am Ball bleiben. Und es macht auch verdammt viel Spaß. Und ich habe glücklicherweise auch eine Bank, die mir nicht auf die Eier geht, weil ich so viele Sachen habe. Die ist mir sogar entgegengekommen. Ich kriege sogar automatisch bis auf Namensaktien ja immer meine Eintrittskarten nach Hause geschickt. Sehr wahrscheinlich auch, weil die keinen Bock haben, dass ich jedes Mal da einen Fax hinschicke oder in der App rumfriemel und das bestelle. Weil da denken sie sich, boah, das ist einfacher, wenn wir dem Vollidioten einfach seine HV-Karten immer zuschicken. Dann geht der uns nicht auf den Sack. Ja, und genau so ist es. Ich gehe euch da nicht auf den Sack, weil ich glücklich bin, dass ich es habe.
Was für ein schönes Schlusswort. Viel Spaß an der Börse allerseits. Besucht Hauptversammlungen, sorgt dafür, dass sie im Zweifel auch mal ein bisschen jünger werden, wie der Uwe gesagt hat. Es macht großen Spaß, man kann viel dabei lernen, insbesondere auch auf den ganzen Börsentagen und Investorenveranstaltungen. Vielen Dank dir, Uwe, für deinen erneuten Auftritt hier bei uns und ja, viel Erfolg noch.
Ja, lieben Dank, Tim, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich schon, wenn du dann jetzt in naher Zukunft dann auch deine 1000. Folge haben wirst.
Das dauert wahrscheinlich noch eine Folge. Vielen Dank dir und ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.